Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Mit Ulrike Timm, guten Morgen. Was macht man, wenn man ein erfolgreiches Unternehmen gegründet hat und dann voll auf die Schnauze fällt? Frank Thelen hat weitergemacht. Heute ist er einer der erfolgreichsten Investoren im Startup-Bereich und bereitet anderen mit Risikokapital ein Stück des Weges. Sein Geschäft ist also das Wagnis. Wie das prägt und was dahinter steckt, das wird er uns hoffentlich erzählen. Herzlich willkommen, Frank Thelen.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Erstmal habe ich vorab gelernt, Sie sind ein Duzer aus Prinzip.
Ja, ich finde einfach dieses Sie und diese Doktortitel und keine Ahnung was, das bringt eigentlich einfach eine Barriere zwischen die Menschen. Das, was ich will, ist, ich will deine Geschichte erzählen, ich will meine Geschichte erzählen und einfach ganz ehrlich über die Themen und das, was uns bewegt, redet und nicht mich mit Klamotten oder Sie irgendwie weiter distanzieren. Und deswegen hilft mir dieses Du, einfach zu sagen, jetzt lass uns beide doch mal quatschen und mal ehrlich sein.
Wenn ich vorbeikäme bei Freigeist und sagen würde, hallo, ich bin Ulrike Timm, grüße Sie, wäre ich dann schon unten durch?
Nein, also das wäre, glaube ich, intolerant, aber wenn, das würde ich dann sagen, dass wir uns duzen und dass ich jetzt gerne wissen will, was die Ulrike denn will. Und dann würde man schon sehen, kommt man da wieder auf einen Nenner. Und wenn es dann so Hardcore-Siezer gibt und die einfach sagen, nein, das ist aber wichtig und ich will diesen Abstand halten, dann würde es irgendwann zum Problem werden, aber im ersten Moment natürlich überhaupt nicht.
Stichwort Abstand halten, das englische You bedeutet nicht, dass man dick befreundet ist.
Nein, aber das heißt halt auch nicht, dass man eine überdimensionierte Form wahren muss, ja, sondern es ist halt der Bill und der Tim und die sprechen da. Zum Beispiel alle meine Portfolio-Gründer, wenn ich sie sehe, umarme ich auch, weil ich das wirklich ehrlich so meine. Ich meine, das ist natürlich, gibt es auch harte Gespräche darüber, aber das sind wichtige Menschen für mich. Also da bin ich auch so ein bisschen näher vielleicht als andere, weil es mir wirklich auch am Herzen liegt.
Ich glaube dir das. Trotzdem glaube ich, hat das auch ein bisschen was zu tun damit, dass man, sorry, leichter sagt, du Arschloch als sie Arschloch. Wir werden das mal üben. Bei uns ist das eigentlich nicht üblich in der Sendung. Aber wir wollen ja eine interessante und vergnügliche Stunde zusammen verleben mit Frank Thelen. Als Geschäftsmann bleibt man ja meistens hinter den Kulissen. Frank Thelen stellt sich mitunter auch ins Rampenlicht beim Fernsehen. Vielleicht haben ihn einige von Ihnen schon mal gesehen bei Die Höhle der Löwen, wo Leute mit Geschäftsideen ihre Ideen pitchen, so heißt das, um Geld von Investoren zu kriegen. Und zwar echtes Geld, kein Spielgeld. Frank Thelen ist erfolgreicher Unternehmer im Start-up-Bereich. Und heute unser Gast, was braucht's, damit man dich begeistert, damit du sagst, okay, in die Idee stecke ich Geld?
Das erste ist der Gründer. Oder noch besser, das Gründerteam muss mich einfach packen, wo ich merke, die leben, die brennen für ihre Idee, für ihr Produkt. Und dann müssen sie was präsentieren als starkes Team, was mich begeistert. Also es gibt ja zum Beispiel die Katzenschaufel, um irgendwie den Kot der Katze besser wegzumachen oder den Fugentorpedo, um irgendwie Fugen besser. Das interessiert mich alles gar nicht.
Da gab es Senderausschnitte, da kam jemand mit einem Sandsack gegen Kopfschmerzen oder mit einem Toastwender.
Ja. Der Sunny Cage.
Ziemlich furchterregende Dinge. Hast du dich als Unternehmer, der aus dem technischen Bereich kommt, nicht gefragt, oh Gott, wo bin ich hier gelandet?
Ja und nein. Das Wichtige ist im Leben, dass man offen für Neues ist. Ich hatte die Chance bekommen, obwohl ich ein Nobody in den Medien war, an dieser Sendung teilzunehmen, weil ich glaube, ich bewiesen hatte, dass ich gut Unternehmen aufbauen kann oder zumindest da erfahren war. Jetzt war es aber meine Aufgabe, diese Brücke zu finden zwischen dem Investor Frank und Entertainment. Und das ist diese Sendung, dass sie ehrlich ist, dass sie unterhält, aber gleichzeitig auch tolle Sachen wie Investitionen und so weiter rüberbringt. Und dafür musste ich offen sein, auch einem Toastwendemaschine nicht direkt abzuschmettern. Aber natürlich werde ich als Frank Thelen auch nicht in eine Mistschaufel oder einen Toastwender investieren. Mhm. Aber es ist Teil der Sendung und es ist ein Gesamtkonzept, was dann zu einer wirklich großartigen Ergebnis führt.
Also wenn ich es richtig weiß, hast du dein erstes Geld gemacht, indem du einen Kopierschutz geknackt hast und den Trick weiterverkauft hast. Da wirkt dann der Toastwender wirklich nicht so richtig innovativ. Also wie oft klingeln eigentlich auch jenseits der Sendung Leute an der Tür und wollen ihre Tüfteleien oder wirklichen Geschäftsideen verkaufen?
Sehr viel, natürlich jetzt noch viel, viel mehr durch die Sendung. Ich muss aber sagen, dass ich keinen Deal, keine Investition getätigt habe durch solche Hardcalls, wo einfach jemand auf einmal vor deiner Tür steht. Ganz besonders leidet darunter meine Frau. Die hat eine kieferorthopädische Praxis, die sie mit Leidenschaft betreibt. Aber dann kommen jetzt halt Leute und tun so, als würden sie eine kieferorthopädische Behandlung haben wollen und sagen dann und schieben dann quasi nicht danach nochmal kurz einen Grill rein, um wirklich zu sagen, ja, aber zeigen Sie dem doch mal Ihren Mann, weil ich halt mich schon sehr stark abschotte. Also auch meine Eltern, also auch mein Umfeld, weil ich mich so hart abschotte, bekommt da Christstollen und Toastwendemaschinen. Ich will das alles nicht und ich investiere dort nicht.
Aber wobei, Kiefernorthopädin ist da doch ein guter Beruf. Da hat der Kunde in Anführungsstrichen ständig den Mund auf und kann nicht reden. Also von daher ist Ihre Frau doch geschützt.
Ja, aber sie muss ja erst dann die Beratung machen und danach wird der Grill reingeschoben, den ich dann kaufen soll oder investieren soll. Also ja, es gibt einfach eine Menge Druck, wo auch Leute natürlich bei meinem Team vor der Tür stehen und mir T-Shirts oder ich weiß nicht welche Maschinen alles geben. Und hier auch nochmal der ganz klare Aufruf, das geht alles 1:1 in Müll, das ist auch nicht gut für die Umwelt. Ich investiere dort nicht, wir machen das nicht.
Zur Gründershow dazu gehört auch, dass viele Investitionen, die dann über einen Bildschirm erstmal so angedacht werden, hinterher nichts werden. Woran scheitern die?
Die scheitern daran, dass die Show echt ist. Es ist wirklich nicht geskriptet, wir kennen das nicht. Es ist mein Geld und noch viel wichtiger, meine Zeit. Das heißt, sehe ich in der Show, ja, wir wachsen eigentlich mit 30% jeden Monat, wir haben die Marge, Edeka hat das Produkt auch schon angenommen. Und dann gucke ich rein und sage, da hast du aber die falschen Zahlen in der Show genannt und merke dann auch, man kann diese Zahlen auch gar nicht generieren, also auch gar nicht behebbar.
Also fake letztlich.
Ja, fake, ja. Also man muss auch schon sagen, es sind echt schlimme Dinge passiert. Also nicht natürlich wenig, also es gibt auch tolle Gründe, aber es ist das Leben und es gibt auch wirklich Leute, die da betrügen und falsche Dinge sagen und Patente haben, die sie doch nicht haben. Und manchmal als Übertreibung aus der Euphorie. Manchmal würde ich auch manchmal ganz selten böse unterstellen, aber ich entscheide nach der Sendung noch einmal, will ich dort wirklich investieren? Kommt er weiterhin so rüber? Habe ich diesen Connect zu dieser Person, zu diesem Team? Hat er die Wahrheit gesagt? Entwickeln wir gemeinsam auch genau die Vision, wie es weitergehen soll? Und wenn ich merke, dass es dort nicht passt, dann steige ich aus.
Danach bist du wieder ganz harter Unternehmer nach der Sendung.
Ja, also ich glaube, ein harter oder ehrlicher, direkter Ansprechpartner, weil ich wirklich sage, ich will nicht, harter Unternehmer könnte man auch sagen, ich will irgendwie taktieren oder irgendwie mehr rausholen oder so. Es geht mir wirklich darum, schnell und ehrlich zu wissen, passen wir beide zusammen?
Mhm. Ich frage mich noch was anderes. In der Sendung bist du der Löwe, der auf dem Geld sitzt und der Gründer möchte dich anzapfen. Wenn man als Unternehmer in so eine Sendung geht, in so eine Gründershow, wird man da nicht ein bisschen selbst zur Marke?
Ach, wenn ich da reingehe, ja. Die Marke Frank Thelen. Ja, ich bin irgendwo eine Marke geworden und ich stehe für irgendwas, für Innovation, für hoffentlich für Fortschritt, dass wir anders denken müssen. Und das gehört dazu. Ich meine, eine Sophia Tomalla, ein Thomas Gottschalk, also um nicht jetzt mit denen gleichzustellen. Natürlich, wenn man im öffentlichen Leben ist, ist man irgendwo eine Marke und steht für irgendwas.
Frank Thelen ist unser Gast, erfolgreicher Unternehmer, hat mit gerade 43 seine Autobiografie vorgelegt. Sehr früh, ich hoffe für dich, da kommt noch was.
Ja, also ich bin ja so ein Geek und es gibt die Zahl 42, das ist vom Buch Per Anhalter durch die Galaxie, die Antwort auf alles. Und ich dachte jetzt, bin ich 42 und schreib schon mal auf. Es fühlt sich aber auch so an, als wäre ich eigentlich auch einmal durchs Leben.
Oh, das wünsche ich dir nicht.
Das wünsche ich mir auch nicht, aber ich habe wirklich so viel unfassbar schlimme Dinge, also zumindest wirtschaftlich, aber auch unfassbar tolle Dinge, also was ich alles sehen durfte, das ist ja auch unfassbar, sodass ich schon sagen kann, so ein Leben ist durch und jetzt quasi kommt hoffentlich das zweite Leben, was auch nochmal länger wird.
So erfolgreich hat es nicht angefangen, also Schule war nicht so richtig dein Ding, vom Gymnasium auf die Realschule gewechselt, abgestiegen, war das besser, Realschule statt Gymnasium, war das besser?
Ja, also ich glaube die ganze Schule war für mich nicht gut, ja, das war einfach eine Zeit, da hat es nicht gepasst. Ich habe nicht verstanden, wozu ich da bin. Ich fand diese Gebäude, die Lehrer, also ohne jetzt böse zu sein, die hatten keinen Drive, die wussten nicht, was passiert da. Es hat mich nicht begeistert. Also manchmal ist man ja begeistert, man geht auf Fußballfeld oder fährt Skateboard und sagt, wow, nochmal ein Trick und dieses tolle Team und ich will Gas geben. Das war alles Depression für mich. Also eine Tafel, die gequietscht hat mit totem Latein.
Und die verstanden nichts vom Computer?
Der Computer hat mich später begeistert, aber die Schule war für mich eine Zeit, die mich nicht begeistert hat. Und das hat dazu geführt, dass ich abgeschaltet habe und dass ich dann vom Gymnasium auf die Realschule abgestiegen bin und dort halt dann in einer harten Umgebung gelandet bin. Ich war gerade, habe die Schule vor 2 Wochen nochmal besucht. Das ist schon ein hartes Pflaster und da hat man auch sofort dann gesehen, wie die Leute sich da alle prügeln und wie jetzt hohe Zäune gezogen werden sind, damit überhaupt noch weniger Schlägereien passieren. Also das ist ein hartes Pflaster, dass ich reingekommen bin. Alles okay, bin ja dann nicht den Drogenrausch verfallen oder so, aber das war einfach keine schöne Zeit.
Aber mit der Distanz wächst dann doch ein bisschen das Einfühlungsvermögen für das, was die da heute so tun, die Lehrer in diesem Betrieb, weil du sagst, vor 2 Wochen war ich wieder da.
Ja, also ehrlich, harter Job, ja, weil das ist einfach ein Gebiet, wo viele kein Deutsch sprechen. Und mein Lehrer hat jetzt die Aufgabe, auf der einen Seite diese Menschen, diese 30 Kinder zu formen irgendwie, damit ein vernünftiger Unterricht stand. Gleichzeitig muss er Mathematik, Physik oder was auch immer transformieren oder rüberbringen, wo die Leute vielleicht gar kein Interesse dran haben. Also das ist auch wirklich ein harter Job. Kein Budget, die Schulen zerfallen. Also Respekt vor Lehrern, das sind sehr, sehr wichtige Personen. Wir müssen da sehr viel tun. Aber ja, ich bin halt auch in dieses Ding reingekommen und das ist einfach für alle eine schwierige Situation.
Es liest sich auch nach einer Jugend ein bisschen angstbestimmt. Ja? So ein bisschen der Underdog, der Loser. Es gibt eine Reise, eine Klassenreise nach Speaker Oak. Da landest du, da landen sie im Loserzimmer. Wer waren da noch so drin?
Naja, die anderen Loser, ja, die halt eben nicht die coolen Partys geschmissen haben, die halt eben nicht irgendwie das, die Eins in Mathe hatten und den Leistungskurs oder was auch immer den dann gemacht haben, sondern es waren halt die, die ein bisschen schwieriger waren, die ein bisschen zu dick waren, die vielleicht aus schwierigen Verhältnissen kommen, wo die Brille seit 2 Jahren nicht repariert ist mit dem Tape. Bin da auch irgendwie reingerutscht. Ich habe mich jetzt selber schon so ein bisschen als Loser gesehen, aber nicht als Mega-Loser.
Aber Riesenangst zum Beispiel, keine Freundin zu finden, hat jeder mal, hat auch jede Frau, hat auch jedes Mädchen mal. Wird nie klappen mit mir und einem Partner, einer Partnerin, aber bei dir war das sehr elementar. Hast du es dann versucht, analytisch zu lösen? Wie?
Die Angst war sehr groß. Wenn ich jetzt heute versuche zu reflektieren, dann bin ich nicht analytisch rangegangen. Das wäre vielleicht, also die Panik ist analytisch entstanden, weil ich gedacht habe, oh, es gibt, habe ich irgendwann mal im ZDF oder AD oder sowas gesehen, es gibt irgendwie mehr Männer als Frauen statistisch. Das heißt, es werden auf jeden Fall Männer ohne Frauen dastehen.
Das meine ich, dass einen das mit 15, 16 so beschäftigt, dass die Statistik sagt, es gibt einen ganz kleinen Männerüberschuss, ich werde keine Frau finden. Das finde ich fast ein bisschen skurril, aber auch ein bisschen beängstigend.
Ja, also war sicherlich nicht gut, aber genau, was ich eigentlich hätte machen müssen, ist ja auf der anderen Seite analytisch auch sein und sagen, hey, eigentlich kriegst du das alles hin und mal, was gibt es denn für Motivationstalks oder, aber das habe ich leider gar nicht gemacht und so habe ich mich da vielleicht in eine negative Spirale reingedacht und meine Jugend war nicht so einfach, ist halt so, aber war auch jetzt nicht mega katastrophal, aber war auch nicht ideal.
Gab aber doch ein schönes Kapitel, nämlich Skateboardfahren. Da muss die Leidenschaft ja doch gesessen haben. Was ist so toll dran?
Die Freiheit. Die Freiheit, auf die Domplatte zu fahren, den Trick zu stehen, die Faszination, dass es eigentlich nicht möglich ist, das zu schaffen. Wer sich schon mal mit Skateboardfahren auseinandergesetzt hat, so ein Kickflip, also man hochspringt, das ist eigentlich schon Magie, weil warum soll das Skateboard an deinen Füßen bleiben? Es sich dann nochmal unter seinen Füßen drehen zu lassen, das ist jahrelange hartes Training und diese Magie zu sehen, wie die coolen Jungs das konnten und dann selber dahin zu wollen, dass man einmal diesen Kickflip steht, das hat mich irgendwie begeistert. Irgendwie war das eine Szene, bei der ich mich zu Hause gefühlt habe, wo ich Teil sein wollte von einem Team. Und dann habe ich gesagt, jetzt machst du das.
Typische Unternehmerdenke. Ich kriege die Beschreibung einer schwierigen Figur ganz oben. Sieht cool aus, sieht wirklich toll aus. Als Fußgängerin sehe ich immer schnell zu, dass ich die Biege kriege, wenn jemand solche Kurven dreht. Aber vorher steht doch ganz viel hinfallen, oder? Wie lernt man das?
Das ist ja das, was ich glaube, bis heute durchzieht. Passion.
Du musst doch unendlich viele Bruchlandungen gebaut haben.
Ja, aber das
haben.
Ist mir total egal. Das wusste ich ja auch gar nicht. Es ging um die Passion, weil ich auf einmal, ich wollte Teil dieses Teams werden. Und das war mir total egal, ob ich mir da irgendwas breche oder ob das... Also, wenn du da rangegangen wärst und hättest gesagt, wie oft werde ich mir jetzt irgendwas brechen, und dann hätte ich es ja nicht gemacht. Sondern es war einfach nur diese blinde Passion. Die Jungs sind cool, das ist geil, ich möchte dabei sein.
Und die Energie hat gelangt von Anfang an für dieses Thema, wenn man das konkret sehen kann. Kannst du das heute noch, ne? So eine Figur, sich auf so ein Ding stellen, einmal hochspringen und dann dreht sich das Ding unter einem 360 Grad und man landet weich und gefühlvoll?
Ja, also den Kickflip bekomme ich noch hin. Mhm. Ist der so smooth, also so weich wie früher sicherlich nicht, schaffe ich den beim ersten Mal? Nein. Und gerade neulich habe ich ein Video gedreht und für den Titus Dittmann, der das Skateboard ja nach Deutschland gebracht hat, für eine Charity-Aktion. Und da habe ich mir auch beinahe wieder den Arm ausgekugelt, weil ich echt schlecht fahre. Da habe ich gedacht, Frank, du bist wirklich zu viel im Büro, du musst wieder dringend Skateboard fahren. Also ich kann es noch ein wenig, aber es ist erschreckend, wie schlecht ich geworden bin.
Aber ich habe gelernt, die erste Skateboard-Anlage verdankt Bonn. Frank Thelen, war das die erste unternehmerische Tat?
Ich glaube ja. Das war, glaube ich, so ein Ding. Ich wollte unbedingt so eine blöde Rampe haben. Ich bin einfach zum Oberbürgermeister gegangen und habe mich da hingesetzt, bis ich rankam. Dann habe ich den so oft besucht und auf einmal war diese Rampe da. Und das, glaube ich, hat sich auch schon in mein Gehirn eingebrannt. Du kannst das schaffen. Und das ist, glaube ich, schon das wichtige Feedback, was ich mitbekommen habe. Weil damals, im ersten Moment, habe ich es nicht geglaubt, dass ich wirklich meine Skateboardrampe da hinstellen kann. Aber es hat dann funktioniert.
Frank Thelen ist unser Gast. Unternehmer, irgendwie von klein auf an. Unternehmer. Nun brauchen alle Menschen, die einem eine Chance geben. Bei Ihnen war das ein kleiner Computerladen im Rheinland. Und das Bewerbungsgespräch fand statt an einem Tag, der ist für Rheinländer eigentlich unmöglich, Rosenmontag. Haben die alle gedacht, der kommt sowieso nicht?
Ich glaube, dass der Laden, wo ich angefangen habe, Chips at Work, der war halt auch schon damals anders. Also der hatte halt einfach keine Feiertage, sondern die haben halt das erste Bildschirmtelefon der Welt mit Passion entwickelt. Ich glaube, die haben schon gedacht, dass ich komme.
Mhm. Aber was wollten sie von dir? Und was wolltest du von ihnen?
Ich brauchte ein Praktikum für meine damalige dualen Ausbildungsweg, nachdem ich das Abitur nicht geschafft hatte. Und ich wollte diesen Platz haben und deswegen bin ich da hingegangen.
Computer war die Leidenschaft neben Skateboard.
Ja, irgendwann habe ich einen Computer von meinem Opa bekommen und dann habe ich bei mir im Dorf sozusagen in Bonn, Bad Godesberg, Leute gefunden, die so Modems hatten und ins Internet gegangen sind und so. Und das fand ich auch wieder cool.
Das war aber die Zeit, da die Bildschirme brauchten, glaube ich, 2 Minuten, bis ich das Bäumchen aufbaute.
Ja, genau, da gab es auch so Modems, wo man sich so ins... Ja, genau, manche von euch kennen es noch. Aber irgendwie das, wie das Skateboardfahren, hat mich begeistert und deswegen wollte ich diesen Computer verstehen.
Und aus diesem Verständnis ist dann die erste eigene Firma geworden mit Ideen, ja, wie man so Dinge noch verbessern kann, Software. Sehr erfolgreich. Ihr müsst gearbeitet haben wie auf Droge. Erzählst du uns davon?
Ja, ich habe wie auf Droge gearbeitet, weil es so begeisternd war, dass ich, der ja eigentlich schwierige Jugend, schwierige Ausbildung, jetzt diese Chance bekam, an den neuesten Technologien mitentwickeln zu dürfen. Und das war so großartig. Und dann auf einmal konnte ich programmieren und konnte Dinge bauen. Und das hat mich einfach so geflasht, dass ich da auf einmal mitmachen durfte, dass mir alles andere total egal war. Und ich habe oftmals, weil ich ja parallel leider noch in die Schule musste oder irgendwelche Ausbildungswege noch fertig machen musste, war es oftmals so, dass ich dann gearbeitet habe im Büro bei diesem Chips at Work und auf die Uhr geguckt habe und gesagt, verdammt, in der Viertelstunde fängt die Schule an, ich muss jetzt los, weil ich einfach die ganze Nacht durchprogrammiert hatte und irgendwann war der Körper dann auch mal am Ende. Aber das war, ja, Drogen ist eigentlich das richtige Wort. Das war einfach geil, diesen Computer zu beherrschen, zu programmieren. Das war unfassbar.
Das war ja auch die Zeit der Start-ups, wo man dann noch mit einer gewissen Naivität daran gegangen ist. Wir sind alle eine große Familie. Die Leute haben gearbeitet wirklich wie auf Droge. Wofür eigentlich? Für das Produkt, für den Erfolg, für das Geld, für das nächste große Ding? Wofür sitzt man da?
Ich sitze da, weil mich das einfach begeistert. Wenn man so will, ein Boot bauen, wenn man aufs Meer will, dann vergisst man alles. Und das war das, dieses, ich kann das programmieren, ich kann das machen. Und Team, mit so vielen klugen Leuten, die so gut sind, zusammenarbeiten dürfen, das war einfach ein Privileg. Und das ist übrigens auch das, was heute unsere großartigen Gründer, die sind auf Droge. Die wollen das Produkt so weit vor und alles andere ist denen auch total egal. Und ich glaube, Geld, es gibt auch sicherlich Gründer, die kommen vom Geld, in die investieren wir nicht, wenn wir es denn vorher merken, weil das ist der total falsche Motivationsweg. Man muss dieses Produkt bauen wollen.
Ich nehme das jetzt einfach erstmal so an. Das war eine Riesenerfolgsgeschichte, dieses erste Unternehmen. Ihr habt euch vergrößert, ihr hattet ein gutes Produkt und dann seid ihr voll gegen die Wand gefahren. Die erste Million, die Frank Thelen auf dem Konto hatte, war eine rote Zahl, Minus. Ich habe mit diesen Geldmengen in der Größenordnung nie zu tun gehabt. Wie kann das passieren, dass man ein bisschen auch von außen hofiert wird? Ihr seid toll, tolles Produkt, tolles Start-up-Unternehmen und plötzlich 1 Million Miese auf dem Konto, alles kracht zusammen. Wie passiert sowas?
Tja, es war 98, 97, also wo alles noch geboomt hat, bis ja 99, 2000. Da war einfach Boomzeit an den Märkten und wir haben erstmal 1 Million plus auf dem Konto gehabt. Denn das war auch das Verrückte, es gab das erste Mal dieses Wagniskapital, Venture.
Ich meinte ja, ihr wart erst erfolgreich und dann Wumms.
Genau, und dann haben wir 1 Million positiv überwiesen bekommen und haben dann das Produkt gebaut und haben Gas gegeben. Aber wir haben eigentlich nicht viel verkauft, aber was ganz Tolles gebaut. Aber damals war das total egal. Alle, du musst noch schneller, noch weiter, noch größer.
Und also ihr seid auch ein bisschen abgehoben, ne?
Ja, wir sind abgehoben. Aber natürlich war es mein Fehler, meine Verantwortung. Aber ich muss sagen, auch von draußen, die ganze Szene, die eigentlich ja die Wirtschaft ist abgehoben. Es gab ja Infineon und alles. Diese Aktien sind ja alle abgehoben. Also das ist einfach von draußen reingetragen worden. Frank, gib jetzt Gas, mach das noch größer. Wir gehen an die Börse, ist total egal. Marktanteile, los geht's. Und keiner hat mehr irgendwie auf Finanzpläne geachtet. Und wir haben die Millionen verbrannt, die wir als Wagniskapital bekommen haben. Und dann hat verrückterweise uns die Bank einfach 1 Million Kreditlinie gegeben.
Hätte sie gar nicht machen dürfen, ne?
Hätte sie gar nicht machen dürfen. Und heutzutage, wo ich ja relativ vermögend bin, da kämpfe ich um jeden Euro Kreditlinie für meine Unternehmen. Heute kriegt man genau das Gegenteil. Heute wird gar kein Kredit mehr ausgegeben. Damals war es ein Gespräch und wir schalten den Kredit frei.
Trotzdem frage ich mich, der Moment, als Frank Thelen diesen Plumps realisiert hat, der muss ja wirklich schrecklich gewesen sein. Kannst du dich an den erinnern?
Ja, es war natürlich nicht ein Moment, aber eine intensive Zeit. Es war halt dieser Höhenflug und dann auf einmal merktest du, jetzt
alles
ist es vorbei.
Weg. Zack, bumm, aus. Von 100 auf
Minus.
Minus 1 Million.
Ja, genau. Und das war schon dramatisch, weil ich mich so als Verlierergefühl habe. Ich glaube, ich habe nichts Böses falsch gemacht. Aber am Ende des Tages meine Eltern, die mir da immer wieder in den Kopf kamen, weil die haben ja in mich investiert. Die haben ja irgendwie mich aufgebaut, die haben mich großgezogen, die haben das alles finanziert. Und
zu denen wieder ins Kinderzimmer gezogen.
Ja.
Eltern enttäuscht.
Das war schon sehr, 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 sehr unangenehm.
Mitarbeiter enttäuscht. Ich meine, das ist auch was anderes, ob ich mein eigenes Geld verprasse und verplemper oder auch verspekuliere oder auch verinvestiere oder ob da andere Menschen mit dranhängen.
Ja, in diesen Meetingraum zu gehen und zu sagen, es ist vorbei. Und das Schlimme ist ja, das glaube ich, habe ich sogar richtig gemacht, man darf dieses drohende Ende auch nicht zu früh dem Team sagen, denn man versucht ja eine Lösung zu finden, dann werden sie ja demotiviert, dann arbeiten sie nicht mehr. Das ist in der Chef eine ganz schwierige Situation. Man will eigentlich die Wahrheit sagen, man darf die Leute aber nicht zu nervös machen, das ist die Aufgabe des Captains, auch eines Schiffs, ja, wann löse ich quasi Panik aus. Und deswegen haben wir auch lange das alles im Positiven versucht zu verheimlichen und zu sagen, hey, wir finden eine Lösung, macht weiter, also dann aber den Moment zu sagen, jetzt ist es vorbei, jetzt muss ich allen sagen, ihr geht jetzt nach Hause, es gibt kein Gehalt mehr. Nach Hause zu kommen, die Eltern selber, und ich selber war dann, glaube ich, der Allerletzte, und dann auch selber für einen selber zu reflektieren, du bist übrigens auch kaputt, also nicht nur deine Mitarbeiter hast du gerade entlassen, deine Eltern hast du enttäuscht, sondern Frank, wenn das alles hier irgendwie vorbei ist, dann fängst du gerade erst an, weil du bist ganz unten in einem tiefen Loch und du weißt gar nicht, wie du rauskommst. Das war eine sehr unschöne Zeit.
Es ging dann einigermaßen gut durch einen Vergleich mit der Bank. Ein bisschen Schulden abgestottert in Raten. Aber ich habe den Eindruck, das ist die Scharnierstelle im Leben von Frank Thelen. Dieses wirklich voll gegen die Wand gefahren zu sein. Was hast du daraus gelernt? Ich meine, ihr hattet auch ein smartes Leben. Anfang 20, BMW, tolle Büros, tolle Reisen. Also ihr wart auch keine Kinder von Traurigkeit. Und dann plötzlich Wumms.
Ich hoffe, dass ich Demut rausziehe, dass ich heutzutage nicht mehr abhebe und irgendwelchen Hypes verfalle, wie zum Beispiel auch dem Bitcoin. Das war ja dann auch wieder so ein Goldrausch, wo sich die Leute alle wieder Ferraris gekauft haben.
Die Internetwährung.
Genau, und da war ich zum Beispiel nicht einer dabei, der gesagt hat, sondern wirklich zu sagen, solide, saubere Arbeit, zu wissen, es wird immer auch schreckliche Zeiten geben, aber wenn du langfristig sauber, ehrlich, gut arbeitest, dann wirst du auch Erfolg haben und diese Demut ist hoffentlich geblieben.
Trotzdem ist ja die Konsequenz, aus einem gescheiterten Unternehmen die Konsequenz zu ziehen, wieder ein Unternehmen zu gründen, eine Sache, die für Frank Thelen, glaube ich, sehr bezeichnend ist, oder?
Ja, also erstmal analytisch betrachtet ist sie dumm.
Man könnte ja auch als Sachbearbeiter zur Bank gehen und seinen...
Ja. Genau, weil das Problem war ja, ich musste 500 Euro im Monat abzahlen, ich habe da dann einen Vergleich gemacht und das hätte man ja auch mit einem Telekom-Gehalt oder sowas bedienen können und jetzt wieder zu gründen und zu sagen, die Wahrscheinlichkeit, weil die Erfolgswahrscheinlichkeit einer Gründung ist sehr gering, das ist diese Passion. Im Guten in meinem Leben, wie im Schlechten, an denen auch, glaube ich, viele Menschen neben mir verzweifeln. Wenn mich irgendwas packt, dieses Feuer, und ich das haben will und ich sage, wir bauen jetzt dieses Ding und das Ding funktioniert, dann bin ich on fire. Da hört auch die Analytik auf.
Dann ist der innere Koks wieder da. Ne?
Dann ist er
da. Ist mehr Intuition, mehr Bauch als Kopf?
Ja, mehr dafür brennen, Passion. Und wenn mich sowas wie jetzt zum Beispiel bewegt, dass wir endlich aufhören, fossile Brennstoffe zu verwenden, das macht mich so wahnsinnig, weil der Planet geht kaputt. Dann ist mir das alles total egal, ob sich die Zahlen lohnen. Dann will ich aufhören, dass wir fossile Brennstoffe verwenden und dann mache ich alles dafür.
Frank Thelen ist unser Gast, Unternehmer im Start-up-Bereich mit vielen Hochs und einem mächtigen Tief in 43 Jahren. Ich war vorgestern in einer Kneipe, da gab es so Postkarten. Hätte, sollte, könnte, würde, alles durchgestrichen und dann dick machen. Hast du die in Auftrag gegeben?
Die hätte ich in Auftrag geben können. Und es gibt auch ein tolles Buch, das nicht von mir ist. Das heißt einfach Machen, Machen, Machen von einem deutschen Gründer. Genau darum geht's.
Okay, ich schenke sie dir.
Oh, danke schön, ja.
Aber die Denkweise ist verwandt, ne? Dieses Machen, trau dich, mach.
Ja, und das macht mich so wahnsinnig, weil wir Deutschen gerade Weltmeister im Bedenkenträgertum sind. Und einfach mal sich hinsetzen und machen, probieren, loslegen. Das ist schon auch eine ganz wichtige Botschaft, die ich rüberbringen will und wo ich zu ermutigen will, einfach mal zu machen, weil wir haben so viele kluge und gute Leute, aber wir selber sind einfach zu stark darin, immer wieder das Bedenkenträgertum nach vorne zu stellen.
Machen wir es mal konkret. Wann hättest du gerne zuletzt ein Flugtaxi zur Verfügung gehabt?
Gestern, heute. Das ist einfach ein Gerät, was ich, glaube ich, wahrscheinlich jeden Tag einsetzen werde.
Da bist du ein bisschen verliebt in diese Idee vom Flugtaxi. Das ist eine Investition, die du heute machst.
Ja, also was erstmal ist überhaupt ein Flugtaxi? Das ist ein fliegendes Auto, wie man das jetzt so sehr visuell sagen kann. Aber die Idee ist einfach, wir können heute durch gute Batterietechnologie und Elektrotechnologie, ohne Emissionen zu erzeugen, Personen in die Luft befördern, sie dort sehr schnell von A nach B bringen. Diese Geräte können überall vertikal starten und landen, brauchen also keine großen Landebahnen. Und das wird wirklich eine Revolution sein.
Ist das sowas wie ein innovativer Hubschrauber?
Ja, der Hubschrauber war auch eine große Revolution für die Menschheit, wegen diesem vertikalen Starten und Landen. Er konnte überall landen. Aber der Hubschrauber ist sehr unsicher, ist ein unsicheres Gerät, sehr laut und sehr teuer.
Und der Kanzlerin vorbehalten innerhalb Berlins, ne?
Ja, weil zu laut ist, zu teuer, zu unsicher. Und Flugtaxis, zumindest was wir bei Lilium Aviation machen, ist kein Fluggerät für die Reichen, sondern es ist der Flixbus für die Luft.
Das ist der Traum.
Fast jeder soll damit reisen können. Es ist keine Sache für die Reichen.
Ich mache jetzt mal einen Moment die deutsche Bedenkenträgerin. Da knüpfen sich ja wirklich viele skeptische Fragen dran. Wer braucht so ein Ding? Wo soll es landen? Innerhalb der Straßenschluchten einer Stadt? Nicht zuletzt, welche Behörde interessiert sich dafür, das zu genehmigen? Die Staatsministerin für Digitales, Dorothee Bär, die du auch berätst, die erntete neulich mit diesem Flugtaxi einen Lacherfolg. Vielleicht hat sie die Idee zu früh gebracht. Glaubst du wirklich mit Kopf und mit Bauch, dass diese Idee eine Chance hat?
Das will ich noch völlig anders formulieren. Ich bin mir 100% sicher, dass Flugtaxis ein wichtiger Bestandteil von unserem Transport von A nach B werden.
Musst du jetzt auch sagen, ne?
Nein.
Als Unternehmer und Investor.
Überhaupt nicht. Jetzt wollte ich sagen, ich hoffe natürlich, weil, und das ist auch toll, dass wir Lilium Aviation wirklich nach langen Jahren das erste Mal in Deutschland das weltweit führende Unternehmen haben. Aber ganz ehrlich, wenn es Lilium Aviation nicht wird, dann wird es jemand anders. Ich hoffe nicht.
Es sind auch noch Chinesen an dieser Entwicklung.
Wir haben deutsche Volocopter-Wettbewerber. Und da ist mir wirklich der Erfolg, so sehr ich auch den Gründer, das Gründerteam liebe und schätze, es geht mir mehr um das Große und Ganze. Das heißt, ich sage, CO2-neutrale Elektroflugtaxis werden kommen. Ich hoffe nicht von Chinesen und Amerikanern, sondern von Deutschen. Aber wenn wir es nicht schaffen, dann schaffen die es 100%. Und das wird auch viel schneller kommen, als man denkt. Wir haben gerade gestern mit Doro Bär mit der Deutschen Bahn eine Kooperation announced. Also auch die Deutsche Bahn steigt jetzt ein, weil sie das versteht. Also wir werden, das ist wirklich da, das ist sehr real.
Aber Ihre Landung, indem sie das Flugtaxi zum ersten Mal erwähnt hat, war eine ziemliche Bruchlandung.
Ja, weil das für die Deutschen so schwer ist. Die wollten alle ihren Breitbandzugang, den sie auch bekommen sollen. Das ist auch ein großes Thema, über das wir sehr viel sprechen, zu Recht. Aber wir müssen ja auch mal sagen, was ist denn die nächste Generation? Da kommt jetzt künstliche Intelligenz, Quantencomputer, Flugtaxis. Mhm. Und wenn Sie dann als Ministerin für Innovation sowas sagt und die Deutschen dann einen kleinen Shitstorm auslösen, dann ist das schlecht. Dann zeigt das doch genau, dass wir falsch denken. Natürlich brauchen wir Breitband, wir brauchen 5G. Aber wir brauchen auch verdammt nochmal Weltmarktführer. Davon leben wir doch heute, von BMW, Volkswagen, von einem Auto. Und das ist ein Erfolg, ein weltweiter Erfolg, den wir jetzt in einer nächsten Industrie wieder benötigen. Und die genau fehlt uns doch, weil wir nach SAP keinen Weltmarktführer mehr aufgebaut haben.
Also den Politikberater Frank Thelen, den haben wir jetzt auch gehört. Ich möchte wieder zurück zu dem Menschen, der mit Kopf und Bauch und Leidenschaft versucht zu investieren. Inzwischen hast du ja auch das Geld dafür, anderen Risikokapital zu geben, weil nämlich nach dem großen Crash mit der Million Miesen auf dem Konto ziemliche Erfolge standen mit, ich bin Laie, aber mit der Bearbeitung von Fotos am Laptop. Ich habe das bestimmt falsch formuliert, aber das war damals sehr, sehr innovativ. Das wurde dann nach Japan verkauft und das war ein sehr eigenes Erlebnis, ne?
Ja.
Da aß man nur Fisch.
Ja, genau, ich esse gar nicht so gerne Fisch, also zumindest nur selten. Ja, genau, wir haben eine Online-Fotoservice-Software gebaut, mit der man so Abzüge, Bücher und so dann einen Kalender bauen konnte. Und das haben wir dann verkauft nach Japan und das war echt verrückt. Das war eine andere Kultur. Wir kamen da an, diese ganzen Delegationen, die immer zu uns gekommen sind, die sind eingeschlafen im Meeting, während ich präsentiert habe. Dann habe ich aufgehört zu sprechen, dann wollten die, dass ich weiterspreche. Das war echt schon ein harter...
Eingeschlafen im Meeting?
Das ist bei denen so.
Hat man als Redner das Gefühl, man liegt total daneben, oder?
Ja, und es war ja so wichtig für mich. Dieser erste erfolgreiche Verkauf war ja ein ganz wichtiger Teil in meinem Leben. Und du hängst da alles rein. Und dann auf einmal schläft er ein und du denkst, das ist ja Wahnsinn. Und dann, also diese japanische Kultur, das war schon schwierig. Und selbst nachdem wir dann die Firma verkauft haben und ich ja dann eigentlich relativ entspannt da ankommen konnte, selbst dann war es Wahnsinn. Wahlsperma. Ein Wahnsinn.
Das habe ich nur gelesen. Damit wollte man dann auf den Erfolg anstoßen mit Wahlsperma. Wie schmeckt das?
Ich bin dann relativ schnell taktischerweise zum Veganer geworden und habe das dann nicht mehr alles probiert.
Aber es ist keine Story, stimmt wirklich.
Stimmt wirklich.
Man fragt sich als Laie ja sofort, wie tankt man das? Also Wahlsperma, da wird es wirklich auch.
Okay, das könnt ihr jetzt alle mal googeln oder bingen oder was auch immer. Mein Partner Marc Sieberger, mit dem ich das alles seit Jahrzehnten zusammen durchlebe, ist ein härterer Typ als ich. Der hat das dann auch gegessen. Ihr müsst jetzt fragen, wie es schmeckt. Ich muss sagen, da habe ich gekniffen. Hätte ich auch härter sein können, da bin ich manchmal so ein bisschen filmschick. Auch wie man dann auf einmal mit Geschäftspartnern nackt in irgendwelche kleinen Hot Springs und keine Ahnung was geht und auf Reismatten zusammen in einem Raum schlafen soll. das ist wahrscheinlich eine tolle Kultur, es ist nicht meine Kultur, es war echt ein harter Schock.
Und es hat, wenn ich es richtig weiß, die Grundlage gebracht, das Geld, mit dem Frank Thelen und seine Firma Freigeist heute Startups aufbauen und Risikokapital ja, weitergeben. Ist das so ein bisschen die Grundlage,
ja,
dieses Japan-Geschäft?
Ja, ohne diesen Verkauf hätte ich keine Chance gehabt, mein heutiges Leben zu führen. Das war die finanzielle Freiheit, wo ich dann sagen kann, jetzt kann ich einfach mal ein paar hunderttausend entspannt in ganz viele verschiedene Unternehmen reinstecken. Aber es ist natürlich auch, muss man auch ehrlicherweise sagen, nicht die Dimension, dass es hunderte Millionen waren oder Milliarden, sondern es waren viele Millionen, die ich dann zur Verfügung hatte, aber auch nicht so viel, wie man eigentlich braucht. Denn in USA und China sind ganz andere Summen unterwegs.
Jedenfalls eine Größenordnung, mit der ich eigentlich noch nie zu tun hatte und nie zu tun haben werde und unsere Hörer auch nicht. Ich frage mich trotzdem, erfolgreicher Investor, gab es mal eine Idee, wo sie sich nachträglich in den Hintern gebissen haben, schade, dass ich die nicht hatte. So à la J.K. Rowling, die mit Harry Potter zu 1000 Verlagen rannte und alle wollten es nicht haben. Und heute würden sie sagen, hätten wir doch. Gab es sowas in ihrem Leben auch?
Ja, ganz, ganz viele Sachen, wo man im Nachhinein sagt, ach, da warst du doch dran, das hast du doch gesehen, das hättest du doch tun können. Und das gehört einfach dazu. Aber so richtig tiefen Ärger habe ich darüber nicht, sondern ich versuche immer, meine Denke, mein System, wie ich Sachen analysiere, Entscheidungen treffe, zu optimieren. Und that's it, das versuche ich da rauszuziehen. Aber natürlich habe ich ganz viele Fehler gemacht, ganz viel verpasst, was ich hätte viel, viel besser entscheiden können.
Kommt dann wieder meine Kneipenpostkarte ins Spiel, könnte, müsste, sollte, durchstreichen, machen, weitermachen, wieder aufstehen, neu tun?
Ja, es gibt ja noch so andere, die heißt irgendwie, glaube ich, hingefallen, Krönchen richten, weitermachen, das wäre dann die. Und das ist wichtig, wir dürfen uns auch alle nicht zu sehr, das ist, glaube ich, auch ein Fehler der Deutschen, tiefgreifend darüber ärgern, dass wir da Fehler gemacht haben, sondern einfach weitermachen. Neulich hat mir ein Freund was Tolles gesagt. Du, Frank, hast du schon mal einen Flug verpasst? Und da habe ich gesagt, nein. Und seine Antwort war, dann fährst du mit zu viel Puffer zum Flughafen.
Okay.
Und er hat genau recht. Und das müssen wir auch machen, weil wenn wir keine Fehler machen, dann heißt es auch, dass wir nicht genug in den Grenzbereich gehen und nicht das Maximale rausholen. Fehler sind nicht cool, aber wenn sie gar nicht passieren, dann wissen wir, dass wir uns zu sehr in der Komfortzone bewegen.
Ich muss sofort an jemand anders denken, nämlich an den Dirigenten Herbert von Karajan, der mal sagte, wer alle seine Ziele erreicht, der hat sie wahrscheinlich zu niedrig gesteckt. Ja. Frank Thelen, du hast uns erzählt von Aufs und Abs, von einer sehr offensiven Art, Geschäfte zu machen, von einer sehr offensiven Art zu leben. Ich kann mir dich mir so schwer vorstellen, am Meer, aufs Meer gucken, bei einer Bergtour. Fehlt mir die Fantasie oder ist dir da sowas Beschauliches, Ruhiges, Verharrendes nicht wichtig?
Ich brenne zu sehr für die Themen und das ist dieses wirklich Abschalten, das ist, fällt mir schwer. So blöd das klingt, aber auch jetzt mit meinen jetzt 43 Jahren merke ich langsam auch das erste Mal meine körperlichen Grenzen. Und habe in den letzten Monaten auch ein bisschen mal so eine Ruhephase gemacht. Also langsam komme ich dahin, dass ich auch mal für 2-3 Stunden einfach wirklich mal aufs Meer gucken kann oder mal in Ruhe ein Glas Wein trinke. Also ich bin immer noch sehr impulsiv und arbeite immer noch zu 99%, aber ich merke auch langsam, es wird jetzt auch mal irgendwann die Zeit kommen, wo ich einen Tag oder so wirklich mal komplett abschalte.
Ich dachte einfach, ob das nicht auch zum guten Unternehmer dazugehört, irgendwann mal einen Schritt neben sich zu treten, ein Glas Wein zu trinken und zu sagen, bin ich das noch? Und frag mich, wer dich erdet zu Hause?
Meine Frau.
Die Kiefernorthopädin.
Ja,
wo
genau,
du den Mund halten musst.
Meine Frau, klar, also wir kennen uns ja auch schon, bevor ich da gewisse Erfolge hatte, die ist knallhart, die ist sehr, sehr intelligent, die erdet mich einfach und das ist das, was auch gut ist und die sagt dann auch oft mal, jetzt räumst du mal die Spülmaschine ein, jetzt kommst du mal ein bisschen runter von deinem ganzen Superstar-Ding hier. Das funktioniert bisher sehr gut und wir gehen einmal oder zweimal im Jahr machen wir das eine Snowboarden im Winter, da finden wir Zeit füreinander und da gibt es dann auch keinen Empfang und einmal im Sommer gehen wir aufs Meer und das ist das, wo wir beide so auch dann einen Ruhepunkt haben.
Und dann darf niemand das neueste Skimodell pitchen, dann werden sie sauer.
Genau, das ist übrigens auch dann passiert, ja. Deswegen habe ich dann ein bisschen mehr die Skibrille getragen, aber ja, war alles in Ordnung.
Frank Thelen, es war eine interessante und es war auch eine vergnügliche Stunde. Ich danke dir für den Besuch. Alles, alles Gute.
Vielen, vielen Dank für das echt spannende Gespräch.
Ja, und die Frage ist, die nächste Autobiografie muss ja dann mit 86 kommen, ne?
Wenn ich so lange lebe, dann bin ich sehr, sehr dankbar.
Ich bin Ulrike Timm. Schönen Tag noch.